Und oben durch, dann kommt man an Seeli. Lainair heisst die. Dort hat es auch ganz schöne Örtchen. Und dort hier hat es einen Hügel. Und auf diesem Hügel hat es ein Kreuz. Also dort hätte man nicht so weit müssen gehen zum Kreuz. Aber das von Golgatha ist schon ein bisschen weit, wenn man es dort hinsuchen will. Und dann findet man es nicht einmal. Mal schön, wenn wir auch ab und zu so auf die Art können Zeugnis geben. Ich habe mir überlegt, ich habe ja eigentlich schon länger nicht mehr an einer Predigtserie gearbeitet und habe mir lange überlegt, was soll ich jetzt machen. Und ich möchte etwas Neues anfangen, und zwar eine Serie über den Petrusbrief. Und wir fangen an mit dem Anfang. Und ich wechsle jetzt auf Schriftdeutsch, wo wir den Text lesen. Petrusbrief, 1. Petrusbrief 1, Kapitel 1 bis Vers 10. Ich möchte diesen Text unter das Thema, diesen Abschnitt unter das Thema stellen: vom Ziel her glauben. Erster Petrus 1, 1 bis 10. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei der Gott, sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich tue nur bis hier, ich höre da beim Vers 9 auf, weil der Vers 10 möchte ich nachher ins nächste Thema hineinnehmen, beim nächsten Mal. Ich habe das da falsch aufgeschrieben bei mir. Es kann sehr hilfreich sein, unseren christlichen Glauben mal grundlegend zu überdenken. Es geht dabei nicht darum, den Glauben, den christlichen Glauben in Frage zu stellen, das nicht, sondern unsere Haltung dazu. Wer hat sich schon mal ernsthaft gefragt, was dieser Glaube überhaupt bringt? Wohin er führt? Oder was kostet er? Und es geht dann natürlich auch um die Frage, was bin ich bereit, für diesen Glauben zu investieren? Das heißt, den Glauben insofern zu überdenken, indem wir, jeder für sich, eine Standortbestimmung vornimmt. Man könnte in der Finanzwelt davon Bilanz ziehen reden. Wo stehe ich? Wo möchte ich stehen? Und genau diesbezüglich fordert uns dieser erste Petrusbrief heraus. Ich bin mir bewusst, das ist nicht der einzige Brief, der uns in dieser Beziehung herausfordert. Aber ich habe einige Gedanken in diesem Brief gefunden, die wirklich sehr wichtig sind, mal intensiver darüber nachzudenken. Haben wir uns einmal entschieden, auf diesem Jesusweg oder auf diesem Weg mit Jesus zu gehen, gibt es für uns verbindliche Grundhaltungen. Es gibt verbindliche Werte. Aber wir haben auch im Neuen Testament ganz speziell an uns gerichtete verbindliche Zusage, dass wir ein verbindliches Ziel erreichen. Also ihr seht, es geht sehr stark auch um etwas Verbindliches. Ich gehe davon aus, dass jedes von uns, jedes, dieses Ziel erreichen möchte. Und da sind wir gefordert. Es gab einmal, und das ist schon viele Jahre her, ein kleines Büchlein, das heißt Keine Rolltreppe zum Himmel. Ich gehe davon aus, dass das längstens vergriffen ist. Ich habe mir das damals als junger Christ gekauft und gedacht, ja, mal sehen, was der da meint. Und ich möchte euch einen kurzen Abschnitt aus diesem Buch, vor allem aus der Einleitung jetzt, etwas vorlesen. Wie leicht verfallen wir in den Irrtum, dass es nur auf den Start ankommt, wenn man das Ziel erreichen will. Das stimmt zwar bei einer Rolltreppe, die den, der sich einmal auf sie gestellt hat, unweigerlich in die Höhe bringt. Das stimmt aber keinesfalls für den Ablauf des Lebens. So wichtig der richtige Anfang im geistlichen Leben ist, so ist damit doch tatsächlich nur der Anfang geschehen. Jetzt sehe zu, dass ihr das Ziel erreicht, kämpft und lauft, der Regel entsprechend, ermuntert uns das Neue Testament in vielen Variationen. Keine Rolltreppe zum Himmel, sondern den Weg gehen, die Schlacht kämpfen, nicht schlafen oder säumen, sondern nüchtern die Kosten überschlagen und alle Kräfte und allen Fleiß einsetzen. Das müssen und dürfen wir, wenn wir das Leben, das Gott uns geschenkt hat, entsprechend leben wollen. Obwohl es nicht an unserem Laufen und Ringen liegt, dass wir auf dem Weg sind, will Gott doch all unsere Kräfte und Fähigkeiten einbeziehen, um dieses Leben mit uns zu gestalten. Soweit etwas aus diesem Büchlein. Keine Rolltreppe zum Himmel. Wenn wir diesen ersten Petrusbrief betrachten, dann stellt uns Petrus gleich zu Beginn vor, ich bin Petrus, Apostel von Jesus Christus, von Jesus berufen und eingesetzt. Also nicht irgendwer, der hier schreibt, nicht irgendeiner, der mal eine Erkenntnis gehabt hat, eine Erleuchtung und das Gefühl hat, er müsse das nun der ganzen Welt mitteilen. Es geht um einen berufenen Apostel, den Petrus, und dieser Petrus ist 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, hat Jesus erlebt, er hat Tiefen und Höhen erlebt und er weiß, wovon er spricht. Wenn auch viele Ausleger heute bezweifeln, dass wirklich Petrus der Autor ist, so sind doch bibeltreue Neutestamentler überzeugt, bezeugen und begründen, dass eben doch Petrus der Autor ist und sie stehen dazu. Und Petrus ist zusammen mit Johannes der einzige Briefschreiber, der wirklich diese 3 Jahre mit Jesus unterwegs war. Paulus hatte ein Erlebnis, er ist Jesus begegnet unterwegs nach Damaskus, aber er hat nicht diese 3 Jahre mit Jesus erlebt. Ihm wurde Jesus als der Messias offenbart, als er die Gemeinde verfolgte. Oder auch Jakobus und Judas, die die Briefe geschrieben haben, sind vermutlich Brüder von Jesus gewesen, leibliche Brüder, aber sie waren nicht mit ihm unterwegs, im Gegenteil, sie haben ihn sehr in Frage gestellt. Und man kann davon ausgehen, dass auch sie durch eine spezielle Offenbarung nach der Auferstehung Jesus begegnet sind und so dann auch zum Glauben gekommen sind. Also, wir haben es hier wirklich mit einem Apostel zu tun, der mit Jesus unterwegs war und er hat die Autorität zu schreiben, was Gott wichtig ist für seine Gemeinde. Und Paulus und Petrus hat nun einen Adressaten und das ist noch interessant, wenn wir diese Adressaten anschauen. Es geht um auserwählte Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Das ist weitgehend ein Gebiet, das Paulus selber nicht besucht hat, nicht missioniert hat. Paulus hat an die Galater zum Beispiel einen Brief geschrieben, aber er war nie selbst in dieser Gegend und hat missioniert, zumindest ist das nicht berichtet in der Apostelgeschichte. Und dieses Gebiet Bithynien und Pontus und Kappadokien sind ganz im Norden von Asien, von dem, was wir heute kennen, Irak und diese Regionen. Nun, und Petrus grüßt nun diese Adressaten und diese ist noch interessant, aus diesen Gegenden sind in der Apostelgeschichte 2, diese Gegenden sind auch dort erwähnt, oder zumindest ein großer Teil. Da waren Menschen dabei aus diesen Regionen, die die Predigt des Petrus gehört haben, diese Pfingstpredigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass solche Leute nun bei den Briefempfängern auch dabei waren. Petrus hat dorthin geschrieben, man geht davon aus, dass das eher Gemeinden waren, die mehrheitlich aus Heidenchristen bestanden und nicht aus Juden. Es gibt verschiedene Hinweise im Brief selbst, die diese Ansicht unterstützen. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 10, wo wir lesen, dass sie einmal ein Nichtvolk oder kein Volk waren, jetzt aber Gottes Volk sind aus Gnade. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Soweit zu dem ersten Vers, dem Einleitungsvers. Und dann sagt der Apostel, dass diese Menschen aus der Vorsehung Gottes erwählt wurden. Es ist immer Gott. Es ist Gott, der Menschen sucht. Es ist Gott, der Menschen anspricht, der Menschen ruft. Es ist Jesus, der auf die Menschen zugegangen ist zu seiner Zeit und hat zu ihnen gesagt, komm, folge mir nach. Und dann ging es darum, ob die Menschen bereit sind, diesem Ruf Folge zu leisten. Es ist immer Gott, der Menschen ruft oder eben beruft. Und wer die Botschaft des Evangeliums hört, ist aufgefordert, diesem Ruf Antwort zu geben. Sein Herz nicht zu verstocken, wie im Hebräerbrief steht. Es gibt so eine Art geistliches Hören. Ein geistliches Hören, ein Hören, das im Herzen geschieht, bewegt durch Gottes Geist, den Heiligen Geist. Es ist wie wenn eine Seite anklingt. Wenn wir hier eine Taste drücken, ich kann nicht Klavier spielen, aber dann wird eine Seite nicht mit E geschrieben, sondern mit A angetönt oder dasselbe bei den Gitarren oder anderen Instrumenten. Und so möchte Gott eine Saite in unserem Herzen anklingen lassen. Es ist ein geistliches Hören und unsere Aufgabe ist es nun, diesen Ton, der hier erzeugt werden soll, auch zu erklingen zu lassen. Dass dieser Ton sich entfalten kann. Es geht also darum, die Töne, die Gott, die Saiten, die Gott zum Anklingen bringt, dass die tönen, dass die gehört werden. Und wie geschieht das? Wie können wir dieses Bild nun praktisch sehen? Es bedeutet, Gottes Ruf zu folgen. Erst dann, wenn wir als Hörende auch antworten, auch reagieren, dann gehören wir zu denen, ja, die dem Ruf folgen. Das bedeutet, dass Gott in uns etwas tun kann, etwas verändern kann. Es geschieht etwas mit uns. Der Apostel spricht hier von zwei Dingen, nämlich von der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und von der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das Leben kann nicht, das christliche Leben und überhaupt kann nicht von Vergebung und Gehorsam gelöst werden. Auch gehören eben Gehorsam und Vergebung oder Glaube und Gehorsam zusammen. Es geht hier ja um die Erlösung durch sein Blut. Erlöst, befreit. Befreit aus der Last der Schuld und Sünde, die uns drückt, die uns trennt von Gott. Besprengt mit dem Blut zur Erlösung. Und wenn wir Vers 7 im Epheser 1, Vers 7 dazu nehmen, dann geht es hier eben auch um Vergebung der Sünden durch sein Blut. Die Besprengung ist ein Bild aus dem Alten Testament. Die heiligen Geräte des Tempels oder des Zeltes, das Mose gebaut hat, wurden mit Blut besprengt. Damit wurden sie gereinigt, fähig gemacht für den Gottesdienst. Und so sollen wir fähig gemacht werden durch die Reinigung im Blut Jesu, durch die Erlösung, durch die Vergebung der Sünden, fähig gemacht werden, Gott zu dienen. Darum spricht der Petrus hier auch von der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Und in diesem Gehorsam ist eben unser Dienst, unser Auftrag, unser Gott zur Verfügung zu stehen gemeint. Dietrich Bonhoeffer schrieb unter vielem anderem, das er geschrieben hat, auch: Der Gehorsame, der glaubt, und der Glaubende ist gehorsam. Wir können nicht das eine vom anderen trennen. Wir können nicht sagen, ich glaube, damit hat sich's. Ich bin erlöst, ich habe das Heil im Sack, wie das Geld im Portemonnaie. Aber ihr wisst selber, wie das Geld im Portemonnaie schnell weg ist. Nein. Der Glaube wird im Gehorsam sichtbar. Wenn der Glaube nicht im Gehorsam und letztendlich im Tun sichtbar wird, ist er in sich selber tot. Schreibt Jakobus, Kapitel 2, Vers 17. Und man kann sich nun fragen, um welches Tun, um welche Werke geht es denn hier? Das werden wir auch im Verlauf des Briefes noch sehen, was Petrus dazu meint, aber Wer da schon vorgreifen möchte, kann auch gerne mal den Jakobusbrief intensiver lesen. Er geht da gut darauf ein. Ich komme später darauf im Lauf dieser Serie über den Petrusbrief. Und es ist der Heilige Geist, der uns anleiten will, der uns den Willen Gottes aufzeigt, der uns in der Wahrheit des Evangeliums Schritte gehen lässt. Ihm sollen wir folgen. Es hat auch Konsequenzen. Ob wir nun auf diese Stimme hören und tun, ob der Glaube in Werken, im Tun sich niederschlägt oder ob wir diesen Weg nicht so gehen. Und dabei geht es nicht um Lohn oder um Strafe, sondern es geht einfach um Konsequenzen anhand unserer Haltung, Gottes Willen und Reden gegenüber. Gehorsam richtet sich am Wort der Bibel, am Gottes Wort und an Gottes Liebe. An Gottes Liebe richtet sie sich deshalb aus, weil Jesus sich selbst aus Liebe hingegeben hat, hingegeben bis zum Tod am Kreuz. Da kommt die Liebe Gottes in ihrer höchsten Form zum Ausdruck und das sagt ja schon Johannes im Kapitel 3, Vers 16, Johannesevangelium, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben, eben die Erlösung haben. Also unser Gehorsam richtet sich an dieser Liebe, an diesem Gehorsam, den Jesus selbst geleistet hat. Denn wenn wir Philipperbrief lesen, Kapitel 2, da steht etwas, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat. Er hat sich hingegeben, indem er schon mal die Herrlichkeit verlassen hat und hat sich hingegeben für uns Menschen am Kreuz. Und das war ein Akt des Gehorsams. In Gethsemane sagte Jesus, ach, ich möchte, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Ich möchte diesen Tod nicht sterben. Ich möchte dieses Kreuz nicht erleben. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Aber dann sagt er nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein Akt des Gehorsams dem Vater gegenüber. Aus Liebe zu uns Menschen. Und Paulus schreibt da auch im Epheser, wenn wir 2 Vers 5 lesen, spricht er vorher davon, hört mal, diese Gesinnung, die Jesus aufgezeigt hat, von der Liebe zum Gehorsam, sei in euch allen. Also unser Gehorsam richtet sich an der Liebe Gottes. Und der Gehorsam richtet sich am Wort, weil allein im Wort der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. Und wir uns und unser Handeln allein aufgrund des Wortes prüfen können und auch sollen. Es geht nicht um irgendwelche fantasievollen Eingebungen. Das Wort offenbart uns Gottes Willen. Es offenbart uns Gottes Wahrheit über uns selber, über die Welt und über sich und über seine Ziele. All denen, die auf diesem Weg sind, wünscht nun Paulus immer reichlicher Gnade und Frieden von Gott. Es geht um die Gnade, standhaft zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Es geht um den Frieden, den uns der Glaube an Jesus Christus gibt. Es ist der Friede mit Gott, da ist kein Vorwurf mehr, da ist nichts Trennendes mehr. Und dieser Friede, dieser soll uns begleiten bis ans Ziel. Diese Gnade soll uns begleiten ans Ziel, dass wir standhaft bleiben und dranbleiben. So sind wir denn getragen in dem Bewusstsein, dass alle Dinge uns zum Besten wirken. So können wir kleben und festhalten an Christus. Und jetzt kommt der Apostel Petrus so richtig ins Schwärmen. Ja? Wenn wir die Verse 3 und folgende lesen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Der kann kaum Atem holen, der ist so begeistert. Wenn ich das in einem Satz durchlesen will, wie es hier geschrieben ist, ich kann das nicht, ich habe nicht so viel Lungenkapazität. Aber der kommt ins Schwärmen, der hebt fast ab. Was ist da los mit dem Petrus? Hat er seine Nüchternheit verloren? Weil an einem anderen Ort schreit er dann: Seid nüchtern, na, bleibt schön auf dem Boden, ja. Aber hier hebt er ab. Hier ist er so begeistert von der Gnade, von der Herrlichkeit, die uns gegeben ist. Darum sage ich, es ist wichtig, dass wir auch vom Ziel her denken. Vom Ziel her unseren Glauben leben. Zwei Dinge kommen hier auch wieder zum Tragen. Nämlich, was ist Grundlage unseres Glaubens und was ist das Ziel unseres Glaubens in diesen Gedanken? Beides liegt nicht an unserem Wollen oder Vollbringen. Beides kommt aus der vorsehenden oder voreilenden Gnade Gottes. Die Grundlage unseres Glaubens, seht, wir können diese Grundlagen nicht selbst legen. Die sind gelegt. Die können wir nicht. Und dann sagt der Petrus hier: Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das hat mir mal jemand gesagt, in der Bibel gibt es dieses Wort gar nicht, Wiedergeburt. Aber es gibt sie. Johannes braucht sie, Jesus braucht den Begriff. Es ist einfach eine Übersetzung, klar. Es ist, der eigentliche Begriff, ich habe das mal nachgeschaut, heißt ein Neugezeugtwerden. Naja. Ich weiß nicht, ob das besser verstanden wird, neu gezeugt werden. Da kann ich dann Nikodemus verstehen, wenn er sagt, ja, aber wie ist das möglich? Ja? Wiedergeboren. Es gibt eine Wiedergeburt, eine neue Geburt, aus Gottes Geist geboren, im Glauben an Christus. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und das Tragende an dieser Hoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, war die Schuld der Welt gesühnt. Siehe das Lamm Gottes, welches die Schuld der Welt trägt. Er hat nicht die Schuld der Frommen getragen und die anderen links liegen gelassen, er hat die Schuld der Welt getragen. Er hat die ganze Welt mit ihrer ganzen Schuld und Sündenlast ans Kreuz gebracht. Kein Mensch geht verloren, wenn er auf Christus baut. Christus hat alle Schuld getragen. Keiner geht verloren deshalb, weil Adam gesündigt hat. Jeder geht nur darum verloren, weil er selbst nicht zu Christus umgekehrt ist. Denn Christus hat die Sünde, die Schuld der ganzen Welt getragen. Am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht, da war die Schuld gesühnt. Und in der Auferstehung hat Gott sein Ja und Amen zu diesem Weg gegeben. Jesus ist auferstanden im Leib. Immer wieder werden wir darauf hingewiesen im Neuen Testament. Es ist nicht irgendeine Geistesauferstehung, sondern es ist mit Fleisch und Blut geschehen. Alles andere ist zu wenig. Jesus ist auferstanden. Und in dieser Auferstandung, in dieser Auferstehung ist unser Glaube begründet. Ohne diese Auferstehung, sagt auch Paulus im 1. Korinther 15, wäre unser Glaube nichts wert. Aber dieses Fundament ist gelegt. In der Auferstehung hat Gott, der Vater, das Opfer Jesu angenommen und für alle, die an Christus glauben, wirksam werden lassen. In seiner Auferstehung ist auch uns Auferstehungsleben gegeben. Das heißt eben Wiedergeburt. Davon zeugt auch die Taufe, das Untertauchen in seinen Tod. Und es wird in der Taufe bezeugt und aufgezeigt und auch durch das Heraufkommen aus dem Wasser wird die Auferstehung sichtbar gemacht. Dann spricht der Apostel auch vom Ziel unseres Glaubens, denn das Loblied geht weiter. Da ist die Auferstehung der Toten, aber was beinhaltet nun diese Hoffnung? Einfach ewiges Leben? Naja, es gibt Leute, die sagen, ich möchte nicht 100 werden, das ist mir zu mühsam. Na, da müssten wir ja auch eine Vorstellung haben vom ewigen Leben, dass es uns, sag mal, lustig macht. Und da schreibt der Apostel weiter, wir haben diese Hoffnung zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Seht mal, da geht es um so viel. Wer von euch möchte nicht gerne eine lohnenswerte Erbschaft antreten? Eine Erbschaft, die dir den Rest des Lebens sichert. Wäre doch mal ein Angebot. Wer würde das einfach sagen, brauche ich nicht? Auch da, das ist, auch wenn wir hier so eine Erbschaft antreten können, es ist immer noch vergänglich. Und da schreibt Petrus von einem unvergänglichen Erbe. Das vergeht nicht. Du kannst dein Geld auf irgendeiner Bank liegen lassen. Die Nationalbank hat Minuszinsen, also da nimmt es ab. Da zahlst du noch, dass sie das Geld für dich verwalten. Da hast du nichts mehr davon. Also hier steht, dass dieses Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, unvergänglich ist. Da gibt es keine Minuszinsen zu zahlen. Es ist unbefleckt. Das heißt, es ist nicht durch irgendwelche krummen Wege zustande gekommen. Es hat nicht irgendeine Übervorteilung von irgendwelchen Leuten gegeben, damit du das Erbe antreten kannst. Es ist unbefleckt, es ist ein reines Erbe. Und es ist unverwelklich. Es rostet nicht und es verwelkt nicht. Es wird im Himmel aufbewahrt, lesen wir, und Jesus hat einmal gesagt, wo es weder Motten noch Rost zerstören. Es wird also ein Erbe, das weder von Motten gefressen wird, noch von Dieben geklaut werden kann, noch durch die Inflation wertlos wird. Es ist ein Erbe, das sein Versprechen hält. Die Herrlichkeit Gottes wird uns zuteil. Und es ist im Himmel aufbewahrt. Und das ist Garant. Das ist Garant, weil im Himmel ist es von Jesus selber bereitgestellt. Von Jesus selber zubereitet. Es ist für uns ja schon ganz normal, dass wir in unserem Leben bei verschiedenen Situationen nach der Rendite fragen. Niemand will Geld investieren, das er nachher verliert. Man will ja gewinnen dabei. Man will eine Rendite. Wir wollen eine Rendite. Und da kann man sich deshalb auch fragen, lohnt sich das wirklich? Diese Frage habe ich ja an den Anfang der Predigt gestellt. Lohnt sich das? Oder dürfen wir sowas gar nicht fragen in geistlichen Dingen? Ob sich das lohnt? Petrus selbst
hat diese Frage ja gestellt. Also dürfen wir sie auch. Wenn wir Matthäus 19, 27 lesen, da steht, da fing Jesus an und sprach zu ihm, wir haben alles verlassen, alles hingegeben. Familie, Beruf, alles abgelegt, alles weg, sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Hoppla, jetzt muss Jesus rausrücken, ja? Jetzt muss er rausrücken, jetzt muss er Farbe bekennen. Entweder tadelt er ihn und sagt, hey, geht's noch? Nach dem wird doch nicht gefragt, jetzt folge mir mal nach. Wirst dann schon sehen. Petrus bekommt da nicht einen Vorwurf zu hören von Jesus. Jesus geht auf diese Frage ein. Es ist ihm wichtig, dass seine Jünger wissen, was sie erwartet. Warum sie alles verlassen. Er akzeptiert die Frage nach der Rendite. Und er sagt, Vers 29, wer um meines Namens willen, das, dieses, jenes, sind da verschiedene Dinge aufgeführt, wer das alles hingibt um meines Namens willen, wird es hundertfach wieder empfangen und dazu noch das ewige Leben. Sag mal, welche Investition in dieser Welt bringt hundertfachen Gewinn? Na, hat jemand so eine Anlegemöglichkeit? Ich bin gleich, mach gleich mit. Aber sie muss sicher sein. Gibt es nicht. Das Erbe ist im Gegensatz zu den irdischen Gütern unvergänglich, unbefleckt. Und alles, was wir hingeben, um Jesu Namen willen, wird uns hundertfach wiedergegeben. Ja, da müsste man schon fragen, glauben wir diesen Verheißungen? Und leben wir denn auch nun von diesem Ziel her? Und sind bereit, entsprechende Konsequenzen hier zu ziehen? Ich und du sind mit eingeschlossen in diese großartigen Verheißungen. Also wenn Petrus hier in Jubel ausbricht und kaum Atem holen kann, dann sehen wir in diesem Text dann auch, dass das der Gemeinde so geht. Ihr jubelt! Naja, manchmal habe ich den Eindruck, wir jammern. Aber Petrus spricht hier vom Jubel, aber er kennt auch Gründe zum Jammern. Und da kommen wir noch dazu. Wir werden also durchgetragen und bewahrt. Wir sind eingeschlossen und dürfen sicher sein, dass wir dieses Ziel erreichen, weil ihr in der Kraft Gottes bewahrt werdet zur Rettung. Das sagt Petrus. Das bedeutet Heil, das bedeutet Seligkeit, dieser Begriff Rettung. Da ist der Retter, da ist das Oskur, Hilfe dahinter. Und da kommt die Hilfe. Holt uns aus dem Sumpf raus, aus dem Ertrinken und stellt uns auf sicheren Grund. Das bedeutet Heil, Seligkeit, welche wir uns nicht selbst aneignen können, sondern das geschieht allein aus der Barmherzigkeit Gottes, so Petrus. Und diese Zusage, die hält bis an den Zeitpunkt, wo Jesus das offenbar lassen wird, wo er kommt. Hier spricht Petrus von einem Punkt, einem Moment, nicht irgendeiner Zeitspanne, einen Moment. Hier ist vom Zeitbegriff Kairos einen Zeitpunkt. Wie Paulus sagt, bei der letzten Posaune, in einem Augenblick wird Christus erscheinen. Und die Welt wird ihn sehen und die Gemeinde wird ihn sehen. Und die Gemeinde, die Gläubigen werden ihren Lohn empfangen. Das Erbe, das hier beschrieben ist. Es gibt an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, auch wenn wir diesen Zeitpunkt nicht kennen. Dann gibt es keine Verzögerung mehr. Dann gibt es kein weiteres Warten mehr. Dann ist die Zeit da. Petrus schreibt hier also in zwei Begriffen. Denn jetzt kommt auch noch ein Punkt dazu. Ich habe gesagt, wir sind oft eher am Jammern. Warum? Weil wir im Jammertal sind. Diese Welt wird oft als Jammertal bezeichnet. Das wäre zu einseitig aus meiner Sicht. Aber Petrus zeigt auch, dass diese Zeit von Kampf geprägt ist. Wenn wir Vers 6 nochmal lesen, dann werdet ihr euch freuen, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Eine kleine Zeit, der Ausdruck heißt auch ein wenig. Und da sehen wir, wie Petrus diesen Begriff ein wenig oder eine kleine Zeit mit der Herrlichkeit Gottes, die endlos ist, unvergänglich, unverwelklich, wie er das einander gegenüberstellt. Wie vernachlässigbar fast, will er damit sagen, ist die Anfechtung, die wir in dieser Zeit, und hier spricht er von einer Zeitspanne, während wir auf dieser Welt den Weg Jesu gehen. Wenn wir hier Anfechtungen, Versuchungen haben, die uns zu schaffen machen, es geht um die Bewährung des Glaubens. Aber wie viel größer, und er stellt das einander gegenüber, das kleine Opfer gegenüber, das herrliche Erbe. Und da will er ermutigen. Er will uns ermutigen, vom Ziel her zu denken. Und das dann zu ertragen, was hier an Nöten auf uns kommt. Und da sind einfach ein paar Dinge wichtig. Es gibt keine Gnade ohne Buße. Und ich behaupte auch, es gibt keine Vergebung ohne Einsicht und Reue. Wer festhält an seinem sündigen Leben, der wird am Schluss mit leeren Händen dastehen. Es gibt kein Heil ohne Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer, ihr seht, ich spreche ab und zu von Dietrich Bonhoeffer, er hat mich sehr beeindruckt mit seinem Buch Die Nachfolge, zeigt das dann auf, indem dass er sagt, es gibt keine billige Gnade. Denn die Gnade, die Gott uns zuspricht, hat Christus das Leben gekostet. Und da geht es nicht, dass wir leichtfertig darüber hinweggehen und in unserem Leben das Gefühl haben, es reicht, wenn ich mal glaube, dass das wahr ist und dann hat es sich. Da sagt ja auch Jakobus, ja auch die Teufel glauben es. Nein, es gibt keine Gnade ohne Buße, keine Vergebung ohne Einsicht und Treue, kein Heil ohne Nachfolge. Auch wenn es nicht um unseren Verdienst geht, geht es eben doch nicht ohne Ernsthaftigkeit. In diesem Abschnitt von Philipper 2, da steht neben allem, was ich schon gesagt habe, am Ende, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Hier ist die Ernsthaftigkeit angesprochen. Und dann, denn Gott ist es, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und hier geben sich die Gnade Gottes und die Ernsthaftigkeit von uns die Hand. Es geht Hand in Hand weiter. Gott verheißt Bewahrung, dass wir das Ziel erreichen, aber er erwartet unsere Ernsthaftigkeit. Ich komme zum Schluss und möchte zusammenfassen. Wir sehen, dass Petrus begeistert ist vom Heil in Christus. Er hat Jesus erlebt und erkannt, dass es nichts Größeres gibt, als das zu erlangen, worüber Jesus sie gelehrt hat. Er will diese Begeisterung in uns Gläubigen wecken.
die wir oft in Versuchung und Anfechtung stehen. Versuchung zur Sünde, Anfechtung durch Krankheit, durch Leid, durch Verfolgung, Versuchung durch Sünde in all dem Ganzen, den Variationen. Alles, was wir erleben, soll dem Ziel dienen, vor Gott angenehm zu sein und das Erbe zu erlangen. Sei es im Jubel oder in der Anfechtung. Gottes Beistand ist denen gewiss, die ernstlich den Weg gehen. Da bin ich auch überzeugt. Petrus will uns Christen bis auf den heutigen Tag ermutigen, den Glaubensweg vom Ziel her zu verstehen. Alles soll sich diesem Ziel unterordnen. Denn was Christus verheißen hat, das haben wir hier gesehen, das ist überwältigend. Daneben sind die Nöte dieser Zeit, der Verzicht auf eine bessere oder nur kurzdauernd bessere Lebensqualität ein kleines Opfer. So bleibt am Ende meiner Predigt nun die Frage: Bist du einer, wie es am Ende dieses Abschnitts heißt, der ihn lieb hat? Ihn habt ihr lieb, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, lesen wir. Bist du einer, der an ihn glaubt, ohne ihn zu sehen, jetzt zu sehen? Ja, ich hoffe und ich wünsche das. Aber das kann bedeuten, dass wir gegen alle menschliche Vernunft, die in dieser Welt herrscht, an Christus festhalten, auch wenn damit Nachteile verbunden sein können. Es geht um die Errettung unserer Seelen. Es geht ums Ganze. Ich möchte beten. Ja, du, Herr Jesus, hast dich selber hege aus Liebe. Du hast dich unter den Gehorsam gegenüber dem Vater gestellt und das Werk vollbracht zu unserer Erlösung. Du bist die Grundlage von unserem Glauben. Dein Leben, dein Sterben, deine Auferstehung, alles dient dazu, damit wir das Heil ergreifen, erkennen und auf diesem Weg gehen können. Und wir haben Unterstützung, du hast uns deinen Geist gegeben, auch das spricht der Petrus an, durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, dir nachzufolgen. Und ich bitte, dass wir wirklich ganze Sachen machen, dass wir nicht auf halbem Weg aufhören, umkehren, abhängen. Danke, dass du Gnade schenkst, Kraft schenkst, denn wir haben etwas Herrliches vor Augen. Lass du uns von diesem Ziel her denken und leben, sodass wir auch merken, wie wenig das eigentlich die Welt zu bieten hat im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Du bist gross, dir wollen wir dir geben, dir wollen wir anbeten. Und mit dem Petrus das Lob, den Jubel vor dich bringen. Herr, du bist gross und wir danken dir. Amen.